Crisis? What Crisis? Sechste Staffel. Zeitenwende. Folge 7. Zukunftsangst. Den Wandel gesundheitsgerecht gestalten.
Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt,
um die 20 Minuten
und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen wieder bei der nächsten Episode von Crisis What Crisis. Und wir sind immer noch zu dritt, Sven Adomat, Uwe Dotzlaff und ich. Und wir wollen hier ja diesmal einen Blick in die Kristallkugel werfen oder werfen wir ihn auch nicht. Wir reden mal über Zukunftsängste, aber auch darüber, wie wir denn damit umgehen können, wie wir dies gestalten können und was es dazu braucht, was es in der Psychologie braucht, was es aber organisatorisch vielleicht auch dazu braucht. Und ich gebe mal diesmal das Wort an Uwe zuerst, weil du hast wieder mal eine Grafik aus dem Fehlzeitenreport rausgenommen. Da gibt es eine der Fragen, die da gestellt worden ist zum Thema Zukunftsängste oder Zukunft gestalten.
Eine sehr interessante Grafik, weil in dieser Grafik werden verschiedene Fragen gestellt, aber ich will mich mal nur an der ersten festbeißen. Und die heißt, ich befürchte, dass die Probleme, die meine Organisation derzeitig beunruhigen, noch lange anhalten werden. Und da sagen fast 40% aller Leute, jo, das ist so. Mhm. Und ich würde das sofort unterschreiben und sagen, jo, das ist so. Ich befürchte nicht nur, sondern ich denke, es wird so sein, dass viele Herausforderungen, ich nehme mal das Wort Problem weg, viele Herausforderungen an die eigene Organisation noch lange erhalten bleiben. Wir haben das ja schon oft besprochen, gerade in den Fragen Krisenintervention und wie gehe ich mit neuen Herausforderungen überhaupt um, kann ich überhaupt die Welt in Zukunft erklären, etc. pp. Aber wir wissen, dass der Druck auf die Organisation, egal aus welcher Richtung, manche können wir noch gar nicht beschreiben, weiter zunehmen wird. Ja, die können resultieren aus der Digitalisierung, die können resultieren aus der Demografie, die können resultieren aus der Globalisierung, die können aus ganz vielen Dingen resultieren und werden es auch, ohne dass wir sie jetzt schon genau beschreiben können. Ja, es wird so bleiben.
Sind jetzt, Sven, Ängste dann das Thema, dass sie diffus sind? Sind sie konkret begründet? Ja, individuell sind sie natürlich wahrscheinlich erstmal immer in irgendeiner Form. Nur was braucht es, wenn also jemand sagt, in meiner Organisation habe ich die Befürchtung, dass es nicht geht? Fehlt da der Einfluss? Fehlt die Mitarbeit, die Teilhabe? Was in dieser großen Kristallkugel könnte sich ändern oder bräuchte es oder wo ist der Bodensatz der Basisdefinition?
Ich glaube, wir haben bei dieser Aussage in dem Fehlzeitenreport haben wir ganz viele tolle Zugangswege, die wir nehmen können. Eins ist natürlich das, Uwe, du hast gerade gesagt, manchmal können wir die Probleme noch nicht mal beschreiben. Dann ist natürlich umso gefährlicher, so eine Aussage zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, weil da steckt ja dann drin, ich weiß nicht, was kommt, aber ich glaube, es wird so schlimm bleiben. Und ich habe noch nicht mal beschrieben, was gerade schlimm ist. Also Probleme beschreiben wäre so ein erster Teil und die genauer zu machen und die auch detaillierter zu machen. Weil in diesem Moment wird aus dem diffusen, Manfred, was du da gerade gesagt hast, dann vielleicht wirklich was Konkretes. Und das hat den Vorteil, dass wir dann in der Lage sind, damit auch umgehen zu können. Und allerdings haben wir dann auch den Nachteil, dass wir dann damit umgehen müssen. Wenn es sehr diffus ist, ist es eine Stimmungsschwankung, die im Hintergrund entsteht. Die ist per se noch nicht so problematisch wie etwas, was dann sehr viel konkreter wird. Mhm. Ich glaube, was spannend ist, wir tendieren oder wir mögen alle sehr gerne Kontrolle behalten. Mhm. Und dieses Bedürfnis eines Menschen, Kontrolle zu behalten, ist ein sehr elementares in uns drin. Und wenn wir im engeren Sinn eben unsere persönlichen Ziele zum Beispiel nicht mehr kontrollieren können. Also wenn ich dann für die Zukunft eben sage, das ist hier alles, es gibt hier so viele Probleme in der Organisation, was bedeutet das denn jetzt für mich? Und ich habe da keine Kontrolle drüber, dann geht's uns per se schlecht. Und ich benutze mal bewusst diesen ganz einfachen Begriff, dann geht's uns schlecht. Und dann sind wir nicht leistungsfähig, dann werden wir sicherlich den einen oder andere Gesundheitsproblematik auch provozieren. Und das ist tatsächlich eine sehr schwerwiegende Verletzung eines Grundbedürfnisses. Und das wiegt schon etwas.
Ja. Aber hier resultiert doch eine gigantische Führungsaufgabe raus. Nur wenn wir sagen, unterstellen wir mal als These, wir wissen noch nicht, welche Herausforderungen in der Zukunft auf uns zukommen werden. Das wussten wir in der Vergangenheit auch nicht. Aber die Zeiträume, in denen diese Herausforderungen explodieren oder sogar in ihrer Komplexität zunehmen, das, was Herr Wuka immer wieder sagt, auch sehr ambivalent sind. Der eine sieht es als Herausforderung, der andere sieht es als Katastrophe, der dritte sagt Problem dazu, wie auch immer. Aber es nimmt ja zu, und jetzt muss ich in meiner Organisation doch in der Lage sein, auf noch nicht bekannte Herausforderungen reagieren zu können oder darauf vorbereitet zu sein. Wir haben das mal gemacht in einer der ersten Folgen, Schiff klar machen zur Schlechtwetterfahrt. Also ich muss mein Schiff klar haben zur Schlechtwetterfahrt, weil ich weiß noch nicht, welches Wetter kommt. Und wie ich, aber eins muss ich mir klar machen. Alle Mann auf Station und alle sind auf Station und jeder kennt seine Rolle. Ne? Und seine Rolle ist auch klar und seine Rolle könnte sich auch im Prozess verändern. Wann bereite ich das vor? Wir haben ja jetzt schon keine Zeit dazu. Ja. Und das machen wir an anderthalb Monaten. Ja, nein. Wir müssen uns parallel zu den jetzigen Herausforderungen, und die sind ja nicht geringer, jetzt schon auf die Herausforderung der Zukunft vorbereiten. Und dann crasht es, weil wir kriegen das ja heute noch nicht hin, aber wir müssen es für die Zukunft schon vorbereiten.
Und du schaust jetzt gerade ja auf, ich mache mal so diese Endlosliste auf, von den Voraussetzungen, ne? Fähigkeiten, Fertigkeiten, Erfahrungen, Kenntnisse, alles das gehört auf den Prüfstand und alles das müssen wir uns jetzt anschauen, was brauchen wir da. Und manches davon können wir jetzt, da können wir eine Grundeigenschaft oder eine Grundfähigkeit vielleicht jetzt reinsetzen, aber die genaue Ausgestaltung, die wissen wir vielleicht in 10 Jahren dann, was wir dann wirklich gebraucht hätten, aber wir könnten den Weg schon mal in die Richtung einschlagen. Das, finde ich, ist der eine Teil. Der zweite Teil kommt ja, ich brauche auch noch eine gewisse Einstellung dazu, die dann trotzdem glaubt, dass es gut werden kann.
Ja.
Das ist ja praktisch das nächste Elementare, nämlich so diese Idee, Kohärenz, das macht Sinn und das wird gut werden. Das wird gut werden. Und dann sind wir bei Optimismus für die Zukunft. Also auch das wären ja jetzt noch grundlegende Eigenschaften, die man tatsächlich auch noch entwickeln müsste. Und ich nehme die Frage vorweg, berechtigterweise, wie mache ich sowas? Mhm. Ja, wie mache ich das in meinem Unternehmen? Das ist ja eigentlich das Schwierige, ne? Wie baue ich mir das zusammen, dass Menschen ja das wieder entwickeln können?
Und das Ganze in einem Umfeld, in dem es uns leichter fällt, zu meckern, wütend zu werden oder in diesem Umfeld, in dem wir zuerst erstmal alles negativ sehen, ne? Optimismus und Motivation oder Freude auf das, was da kommt, Herausforderung zu sagen statt Problem, nicht nur zu sagen, sondern zu denken und zu leben auch. Da in diesem ganzen Umfeld müssen wir uns ja dann bewegen, ne? Alle erzählen mir, ja, der Mindestlohn muss noch hoch und die Rohstoffe werden noch teurer und die Energiekosten auch und die Bürokratie nimmt auch nicht ab, auch wenn wir immer wieder neue Absichtserklärungen da kriegen. Ich muss immer noch mehr Papier schreiben. Und wir schreiben immer noch Papier in Deutschland. Ne? Und da sage ich mal einfach, in diesem Umfeld muss und werde und ja, anders geht es gar nicht, weil das Unternehmen ist ja zum Erfolg verdammt.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Und was auch immer jetzt Erfolg ist, also das eine sagt, okay, mir reichen die 2-3% Gewinnmarge, um den Bestand zu sichern irgendwie. Und die anderen sagen, ja, es müssen schon immer 25% und jedes Jahr Riesenwachstum sein. Also was ist der Erfolg jetzt dahinter? Das ist ein schöner Druck, übt der auch dann eventuell wieder aus. Wissen wir ja auch auf Vertriebsorganisationen, die gerade geglaubt haben, manchmal haben wir also wirklich alles reingehängt und schon bei der Lobesrede wird gesagt, das ist super, was ihr dieses Jahr erreicht habt, aber nächstes Jahr gibt es nochmal 20% drauf. Also das heißt, jeder Erfolg oder jedes Erfolgsgefühl wird sofort wieder im Keim erstickt. Ne?
Also das ist ein wahnsinnig schöner Übergang zu der zweiten Befragung oder Befürchtung aus dieser Grafik im Fehlzeitenreport. Da steht nämlich, ich befürchte, dass meine Organisation ihre Ziele zukünftig nicht erreichen wird. Ja, und da sagen ein Viertel aller Befragten, die sagen, das befürchte ich. Und jetzt ist ja deine Frage, was ist denn das Ziel fürs nächste Jahr? Wer formuliert denn eigentlich die Ziele? Wie realistisch sind die Ziele? Ja, du sagst jetzt nochmal 20% drauf im Umsatz oder so. Was ist denn eigentlich ein Ziel und wer macht das? Und wie bleibe ich dann dabei? Ja, dann schalten alle ab und dann kommt Sven und sagt, wir müssen aber optimistisch sein. Ne? Und aber die fragen sich, hey, wir waren doch dieses Jahr schon so gut. Und jetzt nächstes Jahr nochmal 20 drauf, geht das? Wer sagt das denn eigentlich, was unser Ziel ist?
Ja, ja, und in dem Fall kommt mir für mich ja auch wieder das Thema, wenn ich jetzt sehe, die einen wollen das Thema Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit für sich, die es auch im persönlichen Lebensbereich ist. Ja. Und alle diese Einflüsse wirken ja wieder auch auf den gesundheitlichen Aspekt. Darum heißt das ja auch der Fehlzeitenreport, der hier eine Rolle spielt. Und die Anfangs- oder die Frage dazu war ja auch, wie können wir denn überhaupt gesundheitsgerecht diese Arbeitsbedingungen gestalten? Sven, du hast ja auch den Begriff, der in letzter Zeit ja viel häufiger verwendet wird, psychologische Sicherheit. Also wenn ich den Eindruck habe, dass mein Unternehmen da und da nicht hinkommt und ich nur Ängste habe, fehlt dann an der psychologischen Sicherheit, an dieser Mitgestaltung, an der offenen Unternehmen, also Kommunikationskultur vielleicht was. Also Vertrauen ist ja auch so ein Begriff. Wie spielen die denn da zusammen?
Jetzt sind wir ja so in dem Feld, wie man lösen könnte. Also was könnte man denn jetzt an Voraussetzungen schaffen? Wir hatten schon ein paar andere, jetzt die psychologische Sicherheit. Ich mag diese total alte Definition davon. Also es ist sicher, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Mhm. Das ist das, was es eigentlich beschreibt. Also eindeutig, da kann viel schief gehen, wenn Menschen miteinander zusammenkommen. Aber das ist sicher und es macht Sinn, dieses Risiko einzugehen. Und ich kann Konflikte haben, es kann rappeln, ich brauche genau das. Aber ich muss am Ende, es muss trotzdem was Gutes noch bei rauskommen und wir dürfen uns nicht total auseinander bewegen. Und diese Fähigkeit in einem Unternehmen aufzubauen, das wird heute sehr schnell übersetzt mit: Wie gehen wir mit Fehlern um, davon wir uns lernen und sowas. Aber eigentlich steckt da ja noch viel mehr dahinter. Ja, mhm. Dazu gehört ja auch in den Grundbedürfnissen dann wieder. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen eine Verbindung zu dem anderen. Es muss ein Miteinander geben. Alles das sind die enorm wichtigen Voraussetzungen, um psychologische Sicherheit zu erzeugen. Und das kann man tatsächlich im Unternehmen dann wieder entwickeln.
Und es ist nicht Harmoniesucht, ne, die dahinter steht, was ja auch manchmal gerne verwirklicht wird.
Nein, also beim besten Willen nicht. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, den wir uns eigentlich geklaut haben. Uns fehlen Aufgabenkonflikte. Also wenn man so einen Begriff benutzt. Also wir müssen, so früher hätte man gesagt, hart in der Sache. Mhm. Ja, genau. Die Idee, sich auseinandersetzen zu dürfen und zu experimentieren und auch konträre Meinungen zu äußern, dass das funktioniert. Das wird immer eine emotionale Folge haben. Also ich gehöre nicht zu den Verfechtern, die sagen, trennt das bitte. Nee, das gehört auch mit dazu. Aber man muss nachher wieder miteinander aus dem Raum rausgehen und sagen, super, wir haben uns gegenseitig nach vorne gebracht. Wir haben einen Kompromiss, einen Konsens, ein was auch immer gefunden. Und wir haben eine neue Lösung kreiert. Und dieses Schöpferische, das daraus, das brauchen wir definitiv. Das fehlt an vielen Stellen. Ja. Mhm.
Ja, und ich gehe auf so eine Runde, die du gerade beschrieben hast, nicht emotional belastet raus, sondern ich gehe da raus mit dem Optimismus, mit der Freude, mit der Klarheit auch. Ja, ich hatte vorher, bevor ich diesen Raum betreten habe, eine andere Meinung dazu. Die anderen haben sich, wie auch immer, in diesem Prozess durchgesetzt. Aber ich werde das jetzt auch mittragen. Ja.
Und ich bin als Person wertgeschätzt weiterhin. Also es ist jetzt nicht die persönliche Diffamierung.
Richtig. Ja, ich gehöre zu diesem Prozess und in dieses Team, auch wenn jetzt meine Idee, meine ganz individuelle Idee, die natürlich die beste der Welt war, aber sich nicht durchgesetzt hat, jetzt nehme ich die zweitbeste, aber ich arbeite genauso intensiv im Team auch mit.
Und das glaube ich, es gibt da bei uns in der Wissenschaft gibt es da eine schöne Beschreibung für, die heißt eigentlich soziale Harmonie anstreben und gleichzeitig kognitiver Dissens. Das ist genau das. Das beschreibt so perfekt, ne? Mhm. Zu sagen, ich kann mit dir als Mensch super, es ist alles gut. Wir können hier nachher rausgehen, einen Kaffee zusammen trinken und wir können aber besessen kämpfen um das kognitive Problem, wo wir anderer Meinung sind, wo wir andere Ideen haben. Das ist voll in Ordnung.
Dieser Dissens, der darf aber nicht zu einer Ablehnung oder zu einer Blockade oder zu einer Auseinandersetzung, wie ich sag's mal auf Deutsch, zum Zickenalarm führen. Und sagen, ihr habt das ja so gewollt, dann machen wir das mal. Ich zeige euch mal, dass das nicht geht, sondern das ist wirklich das, was du beschreibst. Nicht soziale Harmonie im Sinne von, wir sind jetzt alle Freunde und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, sondern soziale Harmonie dann wirklich einfach zu sagen, ich habe eine Einsicht, ich habe nicht nur die Einsicht, ich habe jetzt auch, trage auch diese Idee mit. Und da sind wir wieder bei Führung. Das ist eine der zentralsten Führungsaufgaben. Ja, Mitarbeiter wirklich dazu zu bewegen, darauf sich einzulassen und einfach nicht einzulassen, sondern da auch dann mitzumachen und zu sagen, ja, und es ist nicht so, ja, aber Uwe, beim nächsten Mal bist du dran mit deiner Idee, ne, und dann komme ich wieder mit so einem Ding, was die Weltbeste ist, aber ich werde wieder nur dritter Sieger. Ja, jetzt bin ich wieder nicht dabei, jetzt gehe ich in die Schmollecke. Nee, ich bleibe einfach dabei und sage einfach, wenn denn dann, dass auch nur die dritt- oder die viertbeste Idee ist, aber die ist die machbare, die ist das, was realisierbar war, das, was auch das gesamte Team vorangebracht hat und was uns eine Perspektive geboten hat, dann reicht das auch. Ne?
Und du hast schön, also eigentlich ist das eine Grundhaltung, die du entwickeln willst. Im Endeffekt, und die ist schon ganz alt übrigens. Also da findet man, wenn man in der Philosophie zurückgeht, wenn man in der Psychologie dann als Nachfolger davon zurückgeht, die Idee, dass Meinungsverschiedenheit als Annahme produktiv und vergnüglich ist.
Ja.
Da sind wir manchmal gefühlt ganz weit von entfernt, ne? Also ich erlebe immer mehr Leute, für die ist es nicht produktiv und vergnüglich. Und ich mag das total. Das ist das Beste, was es gibt eigentlich.
Und ich finde das am Ende des Tages auch zu sagen, wenn wir dann den Erfolg haben, dann feiern wir den ohne Neid und Missgunst und Gier, Habsucht und Respektlosigkeit. Also all diese negativen Dinge, die in unserer Gesellschaft immer mehr eine Rolle spielen, sondern ich feiere es gemeinsam. Und wer hat es erfunden? Das Wir. Ja, wir hatten es schon mal in einer Sendung oder in einer Folge, wo wir gesagt haben, in einem Unternehmen hat jemand, der Azubi, einen Firmenslogan kreiert, der heißt, das Wir ist das neue Ich. Mhm. Und das hinzukriegen, ist eine Mammutaufgabe, eine Führungsaufgabe.
Jetzt mal abgesehen davon, also das eine, was wir als Voraussetzung brauchen, wenn jetzt Unternehmen, wenn die Führungskräfte, Unternehmer oder wie auch immer sagt, da möchten wir doch gerne hinkommen. Ich merke, bei uns klemmt da noch ein paar Sachen. Das ist jetzt noch nicht so. Wir sind noch nicht auf diesem Zustand. Also die Bereitschaft ist mal natürlich die eine Grundvoraussetzung, sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Was wäre als Voraussetzung, wo du sagst, das Unternehmen könnte das schon selber gestalten oder sollte sich lieber jemanden extern in die Moderation holen, die diesen Prozess begleitet, um entsprechende, ja, kleine Korrekturen, Feedbacks zu geben, um das Ganze besser zu steuern, dass man schneller dorthin kommt?
Also für mich kann ich ganz schnell antworten, das ist eine Frage des Reifegrads der Organisation. Also wo man wirklich hingehen und wann man was machen kann. Wenn ich auf sehr kompetitiver Ebene unterwegs bin und eher in starken Hierarchiegefällen unterwegs bin, dann werde ich dafür viel, viel Hilfe brauchen von externen. Und wenn ich eben schon in eine eher kommunikative Reifeprozess bin und wo die Beziehungen der Menschen untereinander schon auf einem anderen Niveau stattfinden, dann bin ich definitiv eher in der Lage, mich selbst auszuprobieren und mit kleineren Dingen das zu reflektieren. Also da würde ich eher sehen, in welcher Umgebung findet das statt.
Nur wer schätzt das jetzt ein? Weil wir kennen ja alle die Aussagen von Führungskräften aus der Ebene und von den Mitarbeitern, wie die Themen manchmal sehen, wenn die sagen, ja, bei uns funktioniert es super, wir haben eine gute Kommunikationskultur, das läuft, das ist alles toll. Und die Mitarbeiter sagen, da kannst du sagen, was du willst, da hört ja keiner auf dich und du wirst bloß abgecancelt. Also das sind ja dann unterschiedliche Wahrnehmungen auch. Also wo genau gibt es eine neutrale Instanz innerhalb des Unternehmens, die sagen kann, wir sind so weit oder wir sind noch nicht so weit?
Ja, neutral wird es ja nicht sein. Ne?
Ja, eben.
Das können wir mal zur Seite schieben. Ich hatte gestern einen Anruf, ich war in einer anderen Veranstaltung und dann rief jemand an und sagt, wir brauchen dich genau für so einen Prozess. Ne? Wir sitzen und machen und wir zerstreiten uns darüber und wir sind noch nicht so weit, wir können das alles nicht. Und dann habe ich einfach nur 3, 4 Fragen, nicht weil ich den Auftrag nicht wollte, sondern weil ich einfach wissen wollte, ja, wir brauchen jetzt von dir extern einen Prozess, den du beschreibst, der ein deutliches und den wir dann aufsetzen und dann setzen wir das alles um und dann, ich sag's mal jetzt, das wurde da nicht gesagt, haben wir einen schönen Schuldigen für unser klassisches Versagen. Mhm. Oder, wenn wir es selber gemacht haben, eine schöne Sache, dass es ohne viel Aufwand zu einem Erfolg geführt hat. Aber der schwierigere Weg, Sven, was du ja gesagt hast, dass dann die Organisation selber dazu befähigt wird, ich konnte dann 2, 3 Fragen stellen, wie weit seid ihr denn schon und habt ihr schon, und die haben schon ganz viel gemacht. Und die sind an die Grenze gestoßen. Da kam so der ganz merkwürdige Satz, ja, wir sind ja aber auch nur Ingenieure. Ne? Ingenieure sind ja sehr rationale Menschen. Und dann habe ich so ganz rational einfach diese gefragt, wie weit seid ihr denn schon in diesem Prozess, den du beschrieben hast, auf halbem Weg ungefähr. Und dann kann es durchaus sein, dass man in hybriden Veranstaltungen, so wie wir das ja auch in unseren Veranstaltungen immer wieder machen, dass wir einen Input geben, einen Anstoß geben, eine Richtung vielleicht wieder gemeinsam beschreiben. Aber dann muss das Team in der Lage sein, es alleine zu tun. Mhm. Das ist das, was Sven, glaube ich, auch gesagt hat. Ne? So eine Organisation wird dann am Ende so eines Prozesses nicht sagen, so jetzt am Ende, das ist schön, auf einmal setzen wir uns hin, sondern sie wird genau diesen Loop, den wir gemacht haben, diesen Agilitätsloop wiederholen und immer wieder wiederholen, weil sie Spaß an dieser Sache gefunden haben, um dann Erfolg zu haben.
Wir sind am Ende. Also das ist genau dieses Thema. Also das heißt, brauchen wir Kommunikation, psychologische Sicherheit im Unternehmen aufzubauen, dann lassen sich auch die ein oder anderen Zukunftsängste bei den Mitarbeitenden wahrscheinlich besser in den Griff bekommen, ausräumen eventuell sogar in dem Moment, wo ich damit dabei bin. Und dann könnten wir eventuell in ein, 2 Jahren in dem AOK-Fehlzeitenreport an diesen Stellen schon mal wieder bessere Zahlen haben, die wieder mehr Zukunftsoptimismus dann auch zeigen. Und wir bleiben auf jeden Fall am Thema dran. Bis zur nächsten Folge. Ihr uns hoffentlich da draußen gewogen. Macht's gut. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.